Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Eckhard Manz, Kirchenmusikdirektor, und Professor Dr. Rüdiger Faust, Vorsitzender der Kulturplattform St. Martin. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Ganz kurz zum Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer: St. Martin, was ist das für Sie für ein Ort?
Ja, vielen Dank für die Einladung. St. Martin in Kassel ist ein zentraler Kulturort. Alle in Kassel kennen St. Martin, das ist am Stern, die große Kirche mit den beiden Türmen, den modernen Türmen. Und jeder, der am Stern vorbeifährt, sieht diese Kirche. Jeder, der dort umsteigt, sieht diese Kirche. Die Kirche ist ein Wahrzeichen für Kassel. Auf den Silhouetten der Stadt Kassel sieht man die Türme von St. Martin. Und die Kirche steht seit über 500, 600, 700 Jahren, ich weiß gerade gar nicht genau, hier in der Innenstadt. Und ja, eigentlich war jeder Kasseler schon mal da, denn ich sehe das jeden Tag, dass Grundschulkinder aus Kassel in diese Kirche irgendwann mal gehen.
Und Herr Professor Dr. Faust, für Sie, also was hat dieser Ort für eine Bedeutung?
Es ist ein ikonischer Bau, alles referenziert sich auf St. Martin im Stadtzentrum Kassels. Wir haben Besucher, die dort durchgeführt werden von außerhalb, die dieses ikonische Gebäude betrachten wollen. Wenn man hineinkommt, das verbreitet sofort ein Gefühl der Erhabenheit. Es ist das Wechselspiel zwischen der Beleuchtung durch die Fenster, durch die Strahler, durch den Boden, die verschiedenen sakralen Gegenstände, die sich im Innenraum befinden, die hervorragend strukturierte Decke, die sich dort in dem Gewölbe findet. Das ist einfach von der Atmosphäre her etwas sehr Erhabenes, was dieser Kirchenraum mitbringt.
Ja, vielen Dank. Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht diesen Ort noch nicht so unter die Lupe genommen haben, einfach mal hingehen und idealerweise vielleicht auch mal zu einem Konzert. Und damit sind wir natürlich jetzt bei einem weiteren Thema, was wir heute bewegen wollen. Die Kulturplattform St. Martin e.V., ein eingetragener Verein, der eben sich engagiert, kulturelle Aktivitäten in Kassel unterstützt. Vielleicht können Sie beide uns kurz daran teilhaben lassen, was genau die Kulturplattform möchte und wie sie arbeitet.
Ja, die Kulturplattform versteht sich als ein Ermöglicher. Wir ermöglichen Dialog, wir ermöglichen Begegnung und wir nehmen als Vermittlungsobjekt Kunst, Kultur im weitesten Sinne. Ich kann vielleicht aus der eigenen Historie erzählen, als ich damals zuerst zur Kulturplattform gekommen bin, da ging es darum, bildende Kunst im Kirchenraum darzustellen. Das Projekt von Michael Göbel, der ein circa 20 Meter großes Rot angemaltes Kettenkarussell quer auf den Boden gelegt hat von St. Martin. Und mit diesem Projekt haben wir verschiedene Aktivitäten verknüpft, die inspiriert wurden durch dieses Objekt im Innenraum von St. Martin. Wir haben Vortragsreihen gemacht, wir haben Musik dazu gestaltet. Es war eine sehr gelungene Kombination verschiedener Kunstformen, die in diesem Kirchenraum eine besondere Wirkung entfaltet hat. Und das hat mich damals sehr inspiriert, dass die Kulturplattform St. Martin so etwas ermöglicht, so etwas kreiert, auch vom Gedankengang her, von der Überlegung, der Konzeption her, und sowas dann den Kasseler Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt.
Und wir haben also 20 Jahre Arbeit an St. Martin, ist ein Thema, was Sie heute mitgebracht haben. Ja, es sind wahnsinnig viele Veranstaltungen dort. Ja, es gibt unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich gibt es eine sehr spannende Orgel. Und Herr Manz, vielleicht können Sie zu diesem Objekt mal ein bisschen was erzählen.
Ja, ja. Also das kann ich natürlich gerne, aber ich würde gerne nochmal ehrlich gesagt einen Schritt zurücktreten, denn die Hörerinnen und Hörer sollen auch wissen, sozusagen, was die Kulturplattform ermöglicht, was Herr Faust gesagt hat. Aber wer sind eigentlich die Personen, die dahinter stehen? Und das dazu kann ich zur Geschichte kurz was sagen, nämlich an dieser Kirche gibt es mehrere Chöre mit über 100, 150 Ehrenamtlichen, die sich wöchentlich da treffen. Und aus diesem Kreis heraus, letztlich aus einem bürgerschaftlichen Engagement heraus, entstand die Idee, lasst uns doch neben dem kirchlichen Träger des Gebäudes einen bürgerschaftlichen Träger entwickeln in der Form eines eingetragenen Vereins, der sich einbringt. Und zwar nicht nur einbringt, indem er die Kulturarbeit fördert, materiell fördert, sondern der die Kulturarbeit eben, wie Herr Faust das an dem Beispiel von Michael Göbel sagte, der die Kulturarbeit auch inhaltlich weiterbringt und gesellschaftliche Fragen stellt, der Institutionen einlädt. Und dieser Bürgerverein, so möchte ich es mal nennen, das ist die Kulturplattform. Und deswegen hat es auch diesen Namen Plattform. Wir begegnen uns in diesem Kirchraum, wir öffnen die Türen und hier ist erstmal jeder willkommen. Und das war mir noch wichtig, irgendwie zu ergänzen, dass man einfach klar hat, wer steht dahinter.
Ja, wunderbar. Und ich meine, ne, jetzt die Musik ist ja ein wichtiger Teil, aber eben, genau. Wir haben es gerade gehört, dass eben andere Dinge, eben Dialog, Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, gesellschaftlichen Fragen eben auch ein wichtiges Thema sind und Absolut. Die sozusagen, also so verstehe ich das, in den Kirchenraum reinzuholen und vielleicht auch Leute, die möglicherweise kirchenfern sind, das ist ja auch eine Entwicklung, die wir gesellschaftlich erleben, die vielleicht wieder auch mit theologischen Themen, gesellschaftlichen Themen sozusagen abzuholen, damit sie vielleicht reinkommen. Also kann man das so sagen?
Das kann man auf alle Fälle sagen und ich kann es sogar noch einfacher sagen. Die Kirche ist jeden Tag erstmal geöffnet von 10 bis 17 Uhr für jeden Bürger der Stadt, egal wo er herkommt und was er mitbringt. Man kann in diesen Raum reingehen, sich hinsetzen. Herr Faust hat den Raum beschrieben. Der Raum hat eine unheimlich hohe Qualität. Ist einer der wenigen Innenstadträume, die völlig wertfrei uns zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen nichts bezahlen an Eintritt. Wir müssen nichts mitbringen als Person an Bildung oder was auch immer. Wir können uns in diesen Raum setzen, der von höchster Qualität ist und zur Ruhe kommen oder nachdenken. Wir können uns dort treffen mit Freunden und uns diesen Raum ansehen und miteinander sprechen. All das erleben wir täglich und dieser Podcast ist auch eine Einladung, zu diesem Ort zu kommen, zu den Veranstaltungen zu kommen, die wir beschrieben haben, aber auch zu diesem Ort zu kommen und ihn wahrzunehmen.
Jetzt auf der Webseite, da habe ich mal kurz reingeschaut, da steht auch, dass das, was Sie jetzt gerade beschreiben, dass St. Martin ein Ort von hoher Spiritualität ist. Mhm. Können Sie da vielleicht so für sich kurz sagen, wie sich das für Sie anfühlt oder wie sich das abbildet? Wie nehmen Sie das wahr?
Bitte? Ja, ich kann. Mach du.
Ja, vielleicht ich als Außenstehender sozusagen, der nicht hauptberuflich für die Kirche arbeitet. Die Spiritualität, die kommt natürlich durch ganz verschiedene Komponenten wird in einem geweckt, sagen wir so. Das können durch in den Veranstaltungen, das kann die Musik sein, die einen dort berührt. Es kann allein das Atmosphärische sein, was wir immer wieder versuchen zu inszenieren, durch Beleuchtung beispielsweise, aber auch durch Ausgestaltung des Kirchenraums. Es kann das gesprochene Wort sein, durch den Dialog, der dort entsteht, durch Vortragende, Lesende, Darstellende, die wir einladen. Diese Spiritualität trifft einen auf ganz verschiedenen Ebenen, die einen berührt. Das fängt mit dem Eingang in St. Martin an, es kann aber auch in alle anderen Sinne dort angesprochen werden. Je nach Veranstaltungsformat, das wir dort gerade anbieten. Und es berührt einen schon, man geht, so nehme ich es wahr, man geht immer anders raus, als man reingekommen ist in diese Kirche, egal was dort angeboten wird. Es berührt einen auf ganz verschiedenen Ebenen.
Ja, vielleicht noch ergänzen, auch nochmal den Raum beschreiben. Der Raum ist weiß, hat ein unglaublich intensives Licht und allein dieser Zustand schon sozusagen erhebt uns, gibt uns einen Freiraum, dass die Seele und der Geist sich entfalten kann. Das passiert da.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank erstmal auch für diese Erläuterung. Und Herr Manns, Sie dürfen sich ja nun auch entfalten an diesem Ort.
Das stimmt.
Und beschreiben Sie das unseren Hörerinnen und Hörern, was da für Sie noch dran ist. Wir hatten das Orgelthema gerade schon mal angesprochen. Genau, ja. Und vielleicht nochmal auch ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, Kirchenmusikdirektor. Ne? Also was macht denn so ein Mann eigentlich?
Ja, also der Titel ist ein bisschen altmodisch und ist nicht so wichtig. Aber ich bin seit 20 Jahren da und das war auch so ein bisschen so ein Anlass, mal ein kleines Resümee zu ziehen, weil natürlich in den Veranstaltungen, wie Sie es ja auch gesagt haben am Anfang, wir haben hunderte, vielleicht auch schon über 1000 Veranstaltungen gemacht und da kommen einfach sehr, sehr viele Menschen und das ist so ein 20-jähriges Dienstjubiläum, dann auch so einen Moment innezuhalten. Und gleichzeitig wird die Orgel nächstes Jahr 10 Jahre. Die Kulturplattform ist gerade 10 Jahre alt geworden. Also es sind so ein paar kleine Jubiläen, die uns dazu veranlassen, über die Arbeit wieder neu nachzudenken und die Arbeit aber auch gleichzeitig vorzustellen. Das tun wir ja unter anderem heute. Was mache ich? Ich bin zuerst Organist dieser Kirche, war verantwortlich für den Orgelneubau, über den wir sprechen. Ich leite die Chöre, das heißt wöchentliche Proben, mehrfach in der Woche Proben mit den unterschiedlichsten Gruppen. Das ist die kleine Kantorei St. Martin mit ungefähr 70 Sängern, das ist die Kantorei St. Martin mit ungefähr 70 Sängern, das ist das Heinrich-Schütz-Ensemble mit ungefähr 20, 25 Sängern und das Vokalensemble, was sich projektorientiert mit neuer Musik beschäftigt. Und ja, diese Gruppen zu leiten erfordert einfach ein hohes persönliches, aber auch fachliches Engagement und dafür ist diese Stelle eingerichtet. Sie wird finanziert von der Evangelischen Kirche. Wir haben in unserer Landeskirche mehrere professionelle Kirchenmusiker, viele professionelle Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, wunderbare Kollegen. Und an St. Martin ist eben diese Kirchenmusikerstelle seit 1964. Und das ist meine Tätigkeit und die entfalte ich so breit es geht. Ich denke immer, als Musiker ist man ein Teil der künstlerischen Gesellschaft und nicht in einer Sparte. Ich denke nicht in Sparten, sondern ich denke immer Kunst als Gesamtbegriff und da sehe ich mich als ein Teil des Ganzen, genau.
Und vielleicht, Sie hatten es eben schon angesprochen, Orgelneubau. Ne? Ja, also genau, Sie haben ja auf der noch auf einer anderen Orgel gespielt, als Sie eingestiegen genau. sind. 10 Jahre jetzt irgendwie. Und lassen Sie unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz daran teilhaben, was das Besondere an diesem Instrument ist, was wir da jetzt hier in Kassel haben.
Genau, also die Orgel ist, kann ich einfach sachlich mitteilen, ist mittlerweile weltberühmt. Wir haben Besucherinnen und Besucher, die aus Japan kommen, aus Amerika, die diese Orgel spielen und sehen wollen, hören wollen. Und ich glaube, Herr Faust hat den Begriff für das Gebäude von ikonischem Gebäude benutzt. Ich würde das auch sagen, dass ein Baustein dieses Gebäudes, das eine ikonische Qualität zunehmend entwickelt für Kassel, Nordhessen und eigentlich hier für die Kulturlandschaft, ist dieses Instrument. Ich sage immer, wir haben den Herkules und wir haben zwei, drei andere Sachen und zunehmend haben wir auch eine Orgel. So nehme ich das wahr. Und wir die Besucher, die nach Kassel kommen, die wollen die Kirche sehen und die wollen die Orgel sehen. Die gucken aufs Handy und sagen, was ist da in der Kirche? Aha, ah, toller Raum, ah, tolle Orgel, die gucken wir uns mal an. Und ja, was ist das für eine Orgel? Die Orgel sieht erstmal sehr ungewöhnlich aus. Jeder, der reinkommt, wundert sich. Die ist auf der Westseite der Kirche. Sie ist so groß wie 2 Einfamilienhäuser. Und trotzdem wirkt sie filigran. Sie ist gestaltet von dem norwegischen Künstler Yngve Holen, der mit Haaren das Instrument teilweise eingehüllt hat, die sich bewegen. Und dadurch wirkt das Instrument wie schwebend im Raum, obwohl es 25 Tonnen wiegt. Und dieses Instrument kann klanglich Dinge, die keine andere Orgel auf der Welt kann. Und dadurch, ich habe es gerade gestern in der Führung, heute habe ich 2 Führungen wieder, die Leute sind vollkommen fasziniert von diesen Klangmöglichkeiten. Viele geben die Rückmeldung, es wirkt wie die beste Filmmusik, was man an der Orgel machen kann. Also wenn man einen richtigen Klangflash will, dann muss man nach St. Martin kommen.
Mhm. Und jetzt ist es, also ich sag mal, die meisten von uns kennen jetzt Orgel eben im Sinne von Begleitung zum Gottesdienst.
Genau.
Ja? Und das, was jetzt an St. Martin passiert, das ist ja, wie gesagt, deutlich, deutlich mehr. Und die Frage an Sie, wie integriert sich jetzt diese Orgel, die jetzt bald 10 Jahre wird, in die Arbeit der Kulturplattform? Also wie spielt das sozusagen miteinander?
Ja, ich würde sagen, dass die Orgel, also ich sage manchmal flapsig, Kulturplattform organisiert und gestaltet alles außer Gottesdienste. Das ist so ein bisschen flapsig, weil es auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Aber die Orgel ist in der Arbeit der Kulturplattform ein Mosaikbaustein von vielen. Das heißt, unsere Arbeit ist nicht um die Orgel herum gestrickt, sondern wo es Sinn macht, künstlerisch Sinn macht, da setzen wir sie natürlich gerne ein. Wir rücken sie auch gerne in den Fokus. Aber es ist nicht so, dass sich die Konzeption von Veranstaltungen ausschließlich auf diese Orgel fokussiert.
Ja, und die Orgel, weil Sie das gefragt haben, wo wird sie gespielt? Ist sie traditionell eigentlich das gottesdienstliche Instrument? Die ist natürlich in Europa total konnotiert mit dem Sakralraum. Es ist in asiatischen Ländern ein bisschen anders, da ist sie auch sehr konnotiert mit Konzerthäusern. Bei uns ist sie im Sakralraum und wir hatten natürlich in den letzten ja über 1000 Jahren Orgelgeschichte in Mitteleuropa die Situation, dass sie immer eingebunden war, dann auch in das sakrale Geschehen. an diesen Orten. Die Orgel ist aber auch immer gleichzeitig ein autarkes Musikinstrument gewesen, und was sich ja durch die architektonische Gestaltung auch über das Musikinstrument hinaus als Kulturgut entfaltet. So ist ja auch der Orgelbau als immaterielles Kulturerbe der Menschheit von der UNESCO ja anerkannt worden vor einigen Jahren. Einfach aus Anerkennung dieser Kulturleistung über mehr als 1000 Jahre jetzt in Europa. Und sie ist erstmal ein wahnsinnig faszinierendes Musikinstrument, was im Gottesdienst sonntags um 10 Uhr zum Klingen kommt und was unglaublich gut Gemeindegesang, also Gesang fördern kann, so möchte ich es mal sagen. Aber was darüber hinaus natürlich eine autarke Kulturäußerung machen kann, wenn man das jetzt so ein bisschen sagt, ist ein bisschen verschroben, aber sie ist einfach ein extrem gutes Musikinstrument.
Und ich muss auch, wenn ich das ergänzen darf, als Nicht-Musiker, sie inspiriert auch Komponisten, die speziell für diese Rieger-Orgel Werke komponieren, um sie musikalisch ausreizen zu können. Also das, was vorher nicht machbar war, lässt sich hier tatsächlich realisieren durch diese Orgel, und das zieht auch Komponisten an, die speziell für diese Orgel Werke entwerfen und die dann hier häufig auch in Uraufführungen dargebracht werden können.
Also man würde jetzt so neudeutsch sagen, das ist ein richtiger Hotspot, ne?
Also für die Orgel, Kultur, wirklich weltweit ist die Orgel der Martinskirche ein absoluter Hotspot. Ich habe es durch Zufall jetzt erfahren, dass an einer Hochschule in Deutschland hat mir ein Dozent gesagt, der würde immer, wenn er über zeitgenössische Orgeln redet, immer über St. Martin reden. Und das wusste ich gar nicht. Da habe ich überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Das war durch Zufall, habe ich das rausgekriegt. Und in einer anderen Fachzeitschrift, einer internationalen Fachzeitschrift, wurde die Orgel als herausragendes Beispiel zeitgenössischen Orgelbaus benannt. Ich kannte den Autor gar nicht, wusste das gar nicht. Also da können wir stolz drauf sein, wir Kassler.
Wir haben im vergangenen Jahr 10 Jahre Kulturplattform gefeiert mit einem ganzjährigen Festival, und als Höhepunkt dieses Festivals das Abschlusskonzert. Da ist es uns gelungen, aufgrund des guten Rufes der Rieger-Orgel, muss man sagen, den Popstar der Orgelkunst nach Kassel zu holen, Philipp Jaruski.
Nee, Philipp Jaruski war der Sänger, der auch da war in dem anderen, aber der Popstar der Orgel, das ist richtig, ist Cameron Carpenter.
Ah, den meinst du.
Genau, ja, so.
Gut. Und das war ein Event, da war die Kirche rappelvoll, weil er seine Gefolgschaft hat. Und er hat sich auch sehr, also der füllt ganze Stadien normalerweise mit Orgelmusik. Das ist ein Weltstar der Orgelkunst. Der kam nach Kassel und war natürlich sehr angetan, auch von dem Instrument. Das war schon eine Sensation, dass der hier war.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, da ist die Kirche rappelvoll, ja, reden wir mal über die Menschen, über die Gruppen, die sozusagen kommen. Also, ist das jetzt so? Also könnte man sagen, dass das so ein gesellschaftsübergreifendes Ding halt auch ist? Oder gibt es da bestimmte Gruppen, die so prädestiniert sind eben für solche Themen? Oder ist es ganz breit von der Besucherschaft, die eben mit dem Programm, was die Kulturplattform plus eben auch die Orgel bietet, in diese Kirche kommen?
Also da muss man klar sagen, dass ein Schwerpunkt der Besucher natürlich in dem klassischen Bildungsbürgertum ist, wenn man noch solche Begriffe überhaupt verwenden darf und soll. Die nehmen an unserer Arbeit teil. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, wenn größere Veranstaltungen in Kassel sind, bis hin zur Dokumente, wenn die Kirche offen ist und wir offene Kulturveranstaltungen anbieten, dass wir zigtausende von Besuchern haben durch alle Gesellschaftsschichten. Und was eben, ich habe das im Nebensatz gesagt, weil ich das täglich erlebe mit den Grundschulen, was auch sehr, sehr faszinierend ist, dass wir sehr viele junge Leute, jugendliches Publikum haben im Kontext ihrer schulischen Laufbahn. Also wir haben ganz viele Schulklassen, die ständig Orgelführungen hier haben wollen. Und das ist toll. Das ist richtig klasse.
Ja, aber da muss ich sagen, Eckart, da ist dann noch so ein Gap. Der mich total nervt. Wir haben als Universitätsangehöriger der Uni Kassel, wir haben ein Institut für Musik, aber wir haben in unseren Veranstaltungen kaum Studierende der Musikwissenschaften oder der Musik bei uns da wahrnehmbar als Gruppe, obwohl wir extra auch für dieses Klientel reduzierten Eintrittspreise haben. Da fehlt mir das, und das ist auch Teil meiner Aufgabe dann natürlich, dazu rekrutieren, das bewusst zu schaffen, was wir hier für eine Perle haben in der Mitte Kassels, gar nicht weit weg vom Institut für Musik am Hopplein Campus der Universität, dass wir da noch mehr auf die Studierenden zugehen und eingehen können.
Klar. Ja, ich meine, das ist ja immer halt auch ein Thema, und ich meine, wir wissen halt auch, das erlebe ich in meiner Arbeit jetzt anders, dass wir sagen wir mal, unsere Altersgruppe jetzt, die hier gerade im Studio sitzt, ne, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, den Brückenschlag irgendwie zu schlagen zu dieser jüngeren Generation, weil wir auch eine andere Sprache sprechen. Also das sind einfach so Themen, die ich in meiner Wahrnehmung so feststelle. Und dann gibt es bestimmte Zielgruppen, auch aus dem kulturellen Bereich, die jetzt irgendwie da wachsen, Junge von unten nach, was ja super ist, ne? Also für eine Kulturstadt, ne? Dass es eben viele Projekte, viele Initiativen gibt, aber da ist dann, da gibt es dann dieses Gap, was Sie beschreiben, das nehme ich da durchaus auch wahr, ne? Also so die viele machen ganz viel, aber so diese, wo ist denn der Vernetzungsimpuls, also zwischen den Generationen? Ich weiß.
Also ich betreibe ja Kulturarbeit jetzt seit bald 40 Jahren und ich kann das bestätigen. Es ist eine permanente Aufgabe, das, was Herr Faust beschreibt, wie gewinnen wir über die gesellschaftlichen Schichten hinaus und über die Altersgrenzen hinaus immer wieder die Besucherinnen und Besucher für unsere Projekte. Das ist ein Thema, das ich war im Kulturbeirat der Stadt Essen und es war immer auf der Tagesordnung. Ja, also, und jeder Kulturveranstalter, auch in Kassel, ob das ganz on the top des Staatstheater ist, bis zu den kleinsten Initiativen, jeder versucht sozusagen alle zu gewinnen. Und gleichzeitig muss man aber auch realistisch bleiben, dass natürlich ein bestimmtes Kulturangebot auch eine bestimmte Zuhörerschaft anspricht. Und diese Kernzuhörerschaft, die muss man erstmal stabil halten und pflegen und weiterentwickeln und dann die Projekte entsprechend ausweiten.
Mhm. So würde ich das sagen. Jetzt vielleicht wenden wir auch den Blick jetzt mal auf das, was noch kommt. Ne? Also so, das heißt, es gibt dann immer auch bestimmte Themen, die sie stellen, also Stimmen, habe ich gelesen, jetzt für 2026, 2027 zum Beispiel. Thema. Und also was bedeutet das? Also wenn jetzt die Kulturplattform ein Thema setzt in der Art und Weise, wie dieses Thema bearbeitet wird, sage ich mal.
Vielleicht sprechen wir zunächst mal über Vergangenes. Wir hatten, bevor wir uns auf Stimmen eingelassen haben, das Thema Frieden anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes. Und da haben wir ganz verschiedene Veranstaltungen angeboten, die sich um dieses Thema Frieden bemüht haben. Bevor ich mich wieder vertue, Eckart, kannst du das rekapitulieren, was wir da alles gemacht haben? Aber es waren Lesungen, es waren chorale Aufführungen zum Thema Frieden, es waren Theaterstücke, es waren Tanzaufführungen, die alle in der Kirche stattgefunden haben, die sich alle um dieses Thema Frieden herum gedreht haben, sodass wir versuchen, ein möglichst breites kulturelles Angebot mit ganz unterschiedlichen Disziplinen oder Sparten zu bespielen. Und so ähnlich stellen wir das uns auch unter dem Thema Stimme vor. Das ist ja gerade in Jahren, in denen viel gewählt wird, auch bundespolitisch, landespolitisch, eine interessante Kombination, dass es also nicht nur von vokalen Stimmen her ausgeht, die Chöre natürlich hervorragend repräsentieren oder einzelne Solistinnen, Solisten, sondern dass die Stimme doch eine Urgewalt in demokratischen Gesellschaften ist, die konzentriert und reflektiert auch in St. Martin zur Geltung kommen kann.
Genau, also unterschiedlich. Letztlich muss man sagen, es sind immer wieder die unterschiedlichsten Veranstaltungsformen zu bestimmten Themen, Thema Frieden, Thema Stimme die wir dann entwickeln gemeinsam. Und natürlich komme ich jetzt von der Musik und wenn man jetzt an die Geschichte denkt, da sind natürlich die ganzen Chorsängerinnen und Sänger dahinter, wie Herr Faust sagt, gibt es dann die Chorkonzerte und Musik im Gottesdienst mit den Chören. Aber es geht eben deutlich darüber hinaus. Und wenn man einen Ausblick jetzt mal macht in das kommende Jahr, wir haben die Documenta, jedes Documenta-Jahr wird an St. Martin intensiv begleitet mit einer eigenen Veranstaltungsreihe und hier planen wir eine große Video- und Klanginstallation, die jeden Tag zu den Öffnungszeiten der Martinskirche zugänglich ist. Und das wird unser großer Beitrag dann sein. Und darüber hinaus, das sind wir gerade in der Konzeptionsphase, wird es dann diese Formate geben, was Herr Faust sagt. Dann wird es auch eine Lesung geben zu den Themen, die da artikuliert werden. Da wird es Vorträge geben und so weiter, die das Thema noch weiter reflektieren.
Ein Schmankerl vielleicht noch bei Thema Stimme. Auch stimmlos ist ja durchaus in diesem Kontext zu sehen. Und da
Werden
schon mehrere Pantomime-Darstellungen in der Kirche, wo pantomimisch Inhalte dargebracht wurden. Mhm. Immer wieder unterbrochen von musikalischen Interventionen auch. Aber auch diese Stimmlosigkeit der pantomimischen Darbietung ist etwas, was wir unter dem Begriff Stimme natürlich subsumieren können und entsprechend einbauen können.
Mhm. Also genau, wir bewegen uns so langsam in Richtung Zielgerade, sage ich mal. Und da würde ich ganz gerne nochmal, wir haben jetzt mal geguckt, 2026, 2027, also Ausblick Documenta, das ist jetzt vergleichsweise mittelfristig. Ja. Und wenn Sie beide jetzt so überlegen, was wünschen Sie sich eigentlich für diesen Ort? Was wünschen Sie sich für diese Kulturplattform? Also so im Sinne einer Weiterentwicklung. Wir hatten eben schon mal so dieses kleine Thema nochmal irgendwie neue Gruppen ansprechen, neue Gruppen heranführen. Was bewegen Sie da auch im Vorstand und im Miteinander, wie sich die Arbeit für Sie weiterentwickeln soll? Und ich sag mal nochmal vielleicht auch ein Stichwort. Wir wissen, dass viele Vereine auch damit zu tun haben mit dem Generationenwechsel jetzt. Ne? Also so, das heißt, wie übergibt man den Staffelstab an eine Generation, die jetzt sozusagen nachwächst, ne, weil die Engagierten dann auch zunehmend älter werden. Also wir erleben das in vielen Vereinen der Stadt Kassel. Also die unsere Stadt hat ja so ein sogenanntes Vereinsforum ins Leben gerufen, wo genau solche Fragen diskutiert werden. Also wo Vereine Unterstützung bekommen. Was braucht ihr? Wie macht ihr gut Öffentlichkeitsarbeit? Was macht ihr mit Social Media? Wie gestaltet ihr den Generationenwechsel? Und wie ist es bei Ihnen?
Also ich denke, die Kulturplattform ist schon relativ professionell aufgestellt. Gleichwohl, wo immer ich hinkomme und die Kulturplattform vertrete, ist erstmal große Verwunderung. Was macht die Kulturplattform eigentlich? Deswegen sind wir auch hier, um das ein bisschen klarer zu machen. Es ist nicht immer ganz klar, weil die Marke, die wir eigentlich haben, ist St. Martin. Und unter dieser Dachmarke St. Martin gibt es verschiedene Akteure. Da ist zum einen die evangelische Kirche, ganz klar, als Bischofspredigtsitz. Da sind die Chöre mit dem Label Musik an St. Martin und da ist eben die Kulturplattform als Bürgerverein, der ermöglichen soll, dass dort kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Und mein Bestreben ist es, diese Bürgerinitiative Kulturplattform St. Martin deutlicher in das Stadtbild zu rücken, dass die Leute genauer wissen, was verbirgt sich dahinter, welche Möglichkeiten eröffnet es mir und wie kann ich daran entweder als Hörerin, Hörer oder Konsumentin partizipieren oder aber auch mitmachen. Das ist ein Anliegen, dass wir da deutlich hervortreten aus unterhalb dieser Dachmarke St. Martin, dass die Kulturplattform dort ihren eigenen Platz mit hohem Wiedererkennungswert findet.
Ja, mein großer Wunsch ist sozusagen über die Kulturplattform, dass wir eine starke Netzwerkarbeit weiterentwickeln, die ist in Ansätzen auch schon da, aber dass andere Kulturschaffende aus der Region, aber auch vor allen Dingen darüber hinaus, denn St. Martin hat das Profil eigentlich und auch den eigenen Anspruch, nicht nur regional zu denken, wobei regional denken jetzt nicht eine Wertung sein soll, sondern es bietet einfach die Möglichkeit. Der Ort bietet die Möglichkeit, auch darüber hinaus Menschen und Kulturschaffende zu gewinnen. Und mein Anliegen wäre es, wenn ich irgendwann mal aufhöre an St. Martin als Kirchenmusiker, dass dann eine starke, stabile Netzwerkarbeit zu verschiedenen Institutionen besteht. Also ich sag mal, wenn in München es ein Kulturforum gibt, wenn die Veranstaltungen planen, dass die sagen, wir rufen mal St. Martin an und sagen, wollt ihr nicht daran partizipieren, sollen wir nicht ein paar Veranstaltungen zu euch bringen und kann der Kirchenmusiker aus St. Martin oder kann ein Vortrag aus Kassel nach München kommen. Sowas würde ich langfristig toll finden, weil ich die Kulturarbeit immer erlebe als eine Arbeit im Dialog. Wer sich in den Elfenbeinturm als Kulturschaffender zurückzieht, kann bestimmte Dinge leisten und Erfolge erzielen, aber das ist nicht mein Verständnis von Kulturarbeit. Und von daher, das wäre mein Wunsch und gleichzeitig ist es natürlich unsere Aufgabe, auch den bestehenden Kreis der Menschen, die da kommen, und das sind sehr, sehr viele, zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Wir haben aber das, weil Sie das ansprachen, das Generationenproblem haben wir überhaupt nicht. Mhm. Ja, sondern wir, was Herr Faust sagt, nicht nur im Sinne von Professionalisierung einer Arbeit, sondern da sind einfach so viele Menschen, die mitmachen wollen. Und das ist natürlich, das ist das Potenzial.
Ja, dieses ehrenamtliche Engagement bei Veranstaltungsdurchführungen, das ist in der Tat beeindruckend. Das muss man wirklich sagen. Wir brauchen, wenn wir dort 1200 Menschen in der Martinskirche haben, brauchen wir sehr viel an Unterstützerinnen und Unterstützern, die die Leute einweisen, den Platz zu finden, die für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Das ist, und die finden sich immer. Und die finden sich immer, ohne dass man lange betteln muss. Und das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Ohne das würde die Kulturarbeit an St. Martin nicht funktionieren. Dafür sind wir immer wieder und erstens überrascht und zweitens extrem dankbar, dass das so auf Ehren, weil die Leute die Arbeit schätzen, die dort geleistet wird. Also das ist, die Kultur hat so ein hohes Niveau, das, was da angeboten wird, dass die Leute gerne dazu beitragen. Und das geht auch durch alle Altersgruppen, das muss man auch sagen. Ob da Stühle zu stellen sind, ob da Eintrittskarten zu verkaufen sind, all das funktioniert relativ geschmeidig, Gott sei Dank, und wir sind da sehr, sehr dankbar für.
Ja, vielleicht kann ich jetzt noch einen Satz ergänzen, weil wir damit nämlich wieder zum Anfang zurückkommen. Warum machen so viele Menschen mit, weil sie die Arbeit schätzen, aber dann sind wir auch wieder bei dem Gebäude und bei dem Raum, weil sie da hinkommen und sie setzen sich hin, hören eine bestimmte Musik, sie helfen auch mit am Einlass und so weiter, aber sie nehmen auch einen eigenen Mehrwert mit nach Hause. Und das ist das Entscheidende an diesem Gebäude. Man geht, das hatten wir auch vorhin gesagt, man geht nicht unverändert nach Hause.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen, vielen Informationen und viele spannende Einblicke, die wir jetzt natürlich nicht mit Bildern unterlegen können. Und das ist so der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, ne, wenn Sie mal in der Stadt sind, ne, machen Sie einfach nochmal ganz kurz einen Stopp in der Martinskirche. Wir haben gehört, dass sie geöffnet ist und wir hören gleich nochmal von den beiden, wie man eigentlich, sage ich mal, sich engagieren kann, was man da tun kann und über welche Art man Kontakt macht. Das können Sie uns vielleicht jetzt ganz kurz noch sagen.
Ja, so ein Kontakt ist ganz einfach. Täglich ist die Kirche geöffnet. Kommen Sie einfach und genießen Sie den Raum. Wenn Sie Lust haben zu singen, kommen Sie zu den Chören, singen Sie mit. Wenn Sie Lust haben, zu Veranstaltungen zu kommen, dann kommen Sie einfach in die Veranstaltungen. Und wenn Sie darüber hinaus Interesse haben, sich auch einzubringen mit Ideen oder wenn Sie in dem Raum stehen und sagen, Mensch, hier müsste mal das und das passieren, sagen Sie es uns, davon leben wir und darüber freuen wir uns.
Und wenn Sie internetaffin sind, sehr gerne Musik an St. Martin. Eine Internetadresse finden Sie leicht durch Google. Auf Instagram sind wir vertreten und machen immer aktuelle Beiträge, kleine Clips. Auch da können Sie uns gerne folgen, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind.
Ja, wunderbar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Und heute in der Sprechzeit waren bei uns zu Gast Eckhard Manns, Kirchenmusikdirektor, und Professor Dr. Rüdiger Faust, Vorsitzender der Kulturplattform St. Martin. Und wir wünschen Ihnen von hier aus natürlich alles, alles Gute für das Voranbringen dieser wichtigen kulturellen Arbeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank.